SWR 2 Forum.
Die Zukunft der Solidarität, was wird aus dem Sozialstaat? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die Arbeitswelt verändert sich und mit ihr der Sozialstaat. Die demografische Entwicklung und die Digitalisierung fordern die Sozialsysteme bei Rente, Pflege und Gesundheit heraus. In der Mittelschicht wächst die Abstiegsangst. Sind die Sozialleistungen tatsächlich nicht zukunftsfest? SPD und Grüne wollen schon jetzt den Umbau des Sozialstaats. Hartz IV, ganz konkret, soll reformiert werden. Aber reichen Lösungen auf nationaler Ebene und in einzelnen Punkten? Und ist der deutsche Sozialstaat tatsächlich so schlecht, wie er erscheint? Es diskutieren Professor Dr. Georg Krämer, Volkswirt und ehemaliger Generalsekretär des Caritasverbands, Professor Dr. Martin Seeleib-Kaiser. Er ist Professor für vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Tübingen und Dr. Dorothee Spannagel. Sie arbeitet für das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Frau Spannagel, wir beobachten dieser Tage eine lebhafte Diskussion über das Arbeitslosengeld II, bekannter unter dem Namen Hartz IV. Die SPD will sich von Hartz und damit auch der ungeliebten Agenda 2010 befreien. Aber abgesehen von der politischen Dimension, ist Hartz IV brauchbar oder unbrauchbar?
Ich glaube, dass Hartz IV von Anfang an ein paar, wenn man so will, grundlegende Konstruktionsfehler hatte. Ich will ein paar davon ansprechen. Das eine, das haben wir jetzt ja wieder in der Diskussion und das hatten wir nun ja von Anfang an immer in der Diskussion, ist die Höhe der Leistungen, also der Hartz IV-Regelsätze, wo wir wissen, dass es immer noch der Fall ist, dass Familien, die Hartz IV beziehen, unterhalb der Armutsgrenze sind, was einfach tatsächlich absolut ein No-Go ist. Das ist das eine. Das zweite ist die problematische Disbalance zwischen Fordern und Fördern, also dass tatsächlich in der Praxis, in der Hartz-IV-Praxis viel mehr gefordert wird und weniger gefördert. Das sind vielleicht so die zwei wichtigsten Punkte, die von Anfang an in der Konstruktion problematisch waren.
Herr Seeleib-Kaiser, für wie dringend halten Sie denn eine Reform? Man hat ja den Eindruck, wenn man derzeit in die Zeitungen guckt, ein Interview jagt das nächste und alle sprechen davon, wir müssen dringend ran an Hartz IV.
Ja, ich denke, dass das hauptsächlich aus politischen Gründen zurzeit erfolgt, aus politischen Gründen der SPD. Und dass grundsätzlich die Reform, das Sozialsystem reformiert werden sollte, langfristig, das steht außer Frage. Aber das ist eine Verkürzung auf Hartz IV und ich denke, es müsste viel umfassender sein. Hartz IV, und da stimme ich mit Frau Spannagel überein, war von Anfang an eine Fehlkonstruktion, vor allem da die deutsche Arbeitsmarktpolitik offensichtlich prozyklisch ist. Als man eine hohe Arbeitslosigkeit hatte, kürzte man das Arbeitslosengeld. Und jetzt, wo die Wirtschaft relativ gut läuft, will man die Arbeitslosengeldleistungen verbessern, was grundsätzlich gut ist. Aber es ist eigentlich prozyklisch. Und eine Arbeitslosenversicherung sollte halt auch dann funktionieren, wenn wir in ökonomischen Krisensituationen sind.
Herr Krämer, Sie kennen ja als ehemaliger Caritas-Chef das Sozialsystem in seinen praktischen Auswirkungen, in den Details, in den Niederungen der Ebene, könnte man fast sagen. Wie stehen Sie zu Hartz IV?
Ich finde, wir sollten uns an die Situation 2005 erinnern. Ich finde, es war eine große politische Leistung von Gerhard Schröder, sich bei den Bemühungen, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren, nicht von den Propheten hat irre machen lassen, die gesagt haben, Massenarbeitslosigkeit ist ein unausweichliches Schicksal. Und wir hatten viele Sozialhilfeempfänger, die nicht gefördert wurden, die ja sogar aufgegeben waren. Und damals hat auch das Unwort der Überflüssigen in die sozialwissenschaftliche Literatur Eingang gefunden. Ich finde auch, wie Frau Spannagel, fördern ist sehr entscheidend. Die Tätigkeit der Jobcenter muss sinnhaft sein. Sie kann verbessert werden. Allerdings ist nicht überall alles schlecht. Und ich habe auch stets gekämpft für eine Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze. Aber wenn wir das tun, dann müssen wir auch natürlich damit leben, dass wir mehr Empfänger haben und dürfen das dann wieder nicht skandalisieren.
Herr Krämer, die SPD veranstaltet jetzt sogenannte Debattencamps, um sich erst einmal selbst darüber klar zu werden, was sie eigentlich will. Zunächst ist da ja erstmal nur das Wort vom Bürgergeld. Sie waren da schon mal als so eine Art Gastdozent oder Referent. Was haben Sie da erlebt?
Ich finde, die SPD könnte mehr Stolz zeigen auf das, was sie für den deutschen Sozialstaat gemacht hat. Und ich habe Angst, dass man ja Opfer der eigenen Fehleinschätzung wird, als seien in den letzten 12 Jahren nur miese Jobs entstanden. Die Angst vor Arbeitslosigkeit ist deutlich niedriger als 2005. Und wenn wir Erwartungen wecken, etwa im Sinne, dass wir einen völlig neuen Sozialstaat bauen, dann werden wir Erwartungen wecken, die niemand erfüllen kann. Und meine Angst ist dann, es gibt Enttäuschung und das nützt wieder den populistischen Kräften. Der Sozialstaat ist so komplex, er kann nur reformiert werden, wir können ihn nicht neu bauen.
Wie reformierbar ist der Sozialstaat und wie nötig ist denn eine Reform? Frau Spannagel, was meinen Sie?
Ich denke, wir sehen an vielen Enden, dass diese Reform nötig ist, dass sie geboten ist. Denken wir beispielsweise daran, wir haben tatsächlich diesen großen wirtschaftlichen Aufschwung zurzeit. Wir haben trotzdem, es gelingt uns nicht in Deutschland, Armut nennenswert zu reduzieren. Also das ist, glaube ich, ein Punkt, wo der Sozialstaat ganz dringend antworten muss. Wir haben als zweites Hartz IV Dauerbezug. Also es gibt etliche Bedarfsgemeinschaften, die seit Einführung von Hartz IV diese Leistung dauernd durchgehend beziehen. Und darauf war das System nie angelegt. Hartz IV war von Anfang an ein System darauf ausgerichtet, die Empfänger möglichst schnell wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen. Und jetzt sehen wir, dass es für eine ganze Anzahl von Haushalten nicht funktioniert. Das ist das Zweite. Wir haben als dritten Punkt, will ich nennen, Stichwort demografischen Wandel. Da muss der Sozialstaat reagieren. Stichwort Digitalisierung. Ich glaube, dass es ganz klar ist, dass wir da mehr brauchen als nur Stückwerk an Reformen.
Naja, ich finde den Begriff des Stückwerks, der ja von Karl Popper kommt, eigentlich sehr positiv. Wir können das System nur in überschaubaren Schritten verändern. Und die Summe dieser Schritte ist sehr wichtig und auch die Orientierung. Für mich wäre eine stärkere Ausrichtung des Sozialstaats darauf hin, dass er Notlagen vermeidet, ja, sehr entscheidend. Also auch eine Verbindung von Sozialpolitik, Befähigung und Bildungspolitik. Ich teile völlig, was Frau Spannagel sagt bezüglich der Menschen im Dauerbezug. Wir hatten jetzt aber gerade vor, ja, weiß nicht, etwa einer oder Woche oder zwei Wochen einen Beschluss des Bundestags über ein Teilhabechancengesetz mit der Möglichkeit, Menschen, die über 6 Jahre dauerhaft arbeitslos sind, in tarifbezogene öffentlich geförderte Beschäftigung zu bringen. Und das ist völlig in der öffentlichen Wahrnehmung untergegangen, weil es im Schlachtruf Hartz IV muss weg nicht gehört werden konnte. Und das macht mir Sorge, weil es werden ja durchaus gute Dinge gemacht. Die letzte Koalition hat ja einiges sozialpolitisch gemacht. Die Stimmung ist aber so, der Sozialstaat würde dauernd abgebaut. Und das ist meines Erachtens völlig falsch.
Ja, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Aber wir sehen ja einen Prozess der Dualisierung der Sozialpolitik, also Spaltung des Sozialstaates in jene Sozialpolitik für sogenannte Insider und Outsider und mit einer Zunahme atypischer Beschäftigung, zunehmender Altersarmut, andere Problemlagen, denke ich, dass es in Deutschland tatsächlich mal an der Zeit ist, die Grundsicherungssysteme massiv zu stärken und vor allem damit auch zukunftsfähig zu machen. Das hat auch noch andere Gründe, wenn man an die verschiedenen Zuwanderungen in die Bundesrepublik Deutschland denkt und in 30 Jahren an die Rentensysteme denkt, bedarf es da einer grundsätzlichen Umbau und einer Stärkung der Grundsicherung. Ansonsten werden wir eine dramatische Zunahme der Altersarmut haben. Und das Gleiche sehen wir auch heute, wenn man bedenkt, dass wir in bestimmten Regionen Deutschlands Vollbeschäftigung haben. Fördern ist immer gut, aber was es grundsätzlich bedarf, ist eine Armutssicherung, sodass die Grundsicherung deutlich angehoben wird, um auch diesen Menschen die Partizipation zu ermöglichen.
Besteht darüber Einigkeit, dass die Grundsicherung zu gering ist?
Ich würde gerne was dazu sagen, wenn ich darf. Also die Grundsicherung ist auf Kante genäht. Ja, so. Die Caritas hat Berechnungen gemacht, wenn man politische Eingriffe in den Berechnungsprozess aufhebt, dann wäre die Grundsicherung für den Alleinstehenden 60 bis 80 Euro höher. Das ist immerhin ein bisschen mehr Flexibilität in der Lebensführung.
Also wir reden von 416 Euro und dann sind es halt
knapp 500.
Knapp 500.
Oder man kann großzügiger sein in der Vermögensanrechnung. Was mir nur wichtig ist, ist, dass wir dann auch mehr Empfänger haben, zum Beispiel mehr Minirentner, die ergänzende Grundsicherung bekommen. So. Und ich finde es nicht akzeptabel, dass derjenige, der ein Leben lang zum Beispiel zum Mindestlohn Vollzeit gearbeitet hat, im Alter eine Rente hat unterhalb des Grundsicherungsniveaus und wenn er dann Rente beantragt, alle seine Rentenansprüche angerechnet werden und er nur die Differenz bekommt zwischen seinen erarbeiteten Rentenansprüchen und der Grundsicherung. Ich finde, man sollte Grundsicherung und Rente klug kombinieren. Und es muss auch das Prinzip gelten, Arbeit hat sich auch im Alter gelohnt. Und das wäre durchaus ein Reformschritt, der die Angst am unteren Rand der Mitte dem entgegenwirken würde. Und das wäre eine Weiterentwicklung des Sozialstaats, die ich für dringend erforderlich halte.
Ich möchte an der Stelle gern mal einhaken, Herr Krämer, bei dem, was Sie gesagt haben, weil ich glaube, wir müssen die Frage tatsächlich vielleicht etwas grundsätzlicher angehen. Also momentan orientieren sich ja die Regelsätze für Hartz IV an dem Sozialhilfeniveau und damit an dem, was der Staat als Existenzminimum, als sogenanntes soziokulturelles Existenzminimum definiert. Das heißt also das Existenzminimum, das mir eben ermöglicht, zumindest grundlegend an allen Dimensionen der Gesellschaft teilzuhaben. Und ich glaube, dass wir da ansetzen müssen, dass wir uns überlegen müssen, als Gesellschaft, was ist uns dieses Existenzminimum tatsächlich wert? Und nicht nur diese völlig berechtigten Punkte mit, was wird wie angerechnet. Da haben Sie völlig recht. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich einen Schritt weiter vorne anfangen.
Und was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, was ist es wert?
Sehen Sie, wir sind jetzt bei 416 Euro im Monat als das Niveau. Da kommen jetzt die Kosten für Wohnen und Unterkunft dazu. Da kommen gegebenenfalls noch mehr Bedarfszuschläge dazu. Aber was ist uns das offensichtlich für viele nicht ausreicht, um an der Gesellschaft ausreichend teilzuhaben?
Also Sie wollen den Warenkorb vielleicht nochmal aufschnüren. Mir ist eine Zahl jetzt noch in Erinnerung, die fand ich ganz dramatisch. Für Bildung stecken in diesen 416 Euro 1,06 Euro. Da sagt man natürlich als Mitarbeiter eines Kulturradios, das ist zu wenig.
Naja, man ist ja vom Rundfunkgebühren befreit und man kann immerhin Radio hören von morgens bis abends. Nein, ich würde gerne antworten. Also diese Bildungsansätze sind extrem gering, weil das nach dem statistischen Ausgabeverhalten der unteren 15%, die nicht Sozialhilfe bekommen, berechtigt werden. Man hat immerhin das Bildungs- und Teilhabepaket eingeführt. Mir ist eine andere Geschichte wichtig. Wenn Frau Spannagel vorschlägt, die Sache, die Hilfeleistungen großzügiger zu berechnen, dann werden wir mehr Menschen haben, die ergänzendes, im jetzigen System, ergänzendes Arbeitslosengeld 2 bekommen. Wir werden mehr Familien haben, die ergänzendes Arbeitslosengeld bekommen. Die müssen dann zum Jobcenter ihre Vermögensverhältnisse offenlegen und so weiter. Wir werden zu einem Volk von ergänzenden Hartz-IV-Empfängern. Ich fände den Reformschritt viel wichtiger, aber vielleicht stehe ich da gar nicht im Widerspruch zu Frau Spannagel, dass wir zumindest Familien, deren Eltern erwerbstätig sind und die für sich selber sorgen können, aber Unterstützung brauchen, weil sie Verantwortung tragen für Kinder, dass wir die außerhalb eines Systems unterstützen, was Grundsicherung für Arbeitssuchende heißt, nämlich durch eine einkommensabhängige Kindergrundsicherung. Das wäre ein enormer Schritt zur Überwindung der jetzigen Situation.
Ich denke, man muss da viel weiterdenken. Also wenn es darum geht, dass man untere Einkommensgruppen entlasten will, dann müsste man darüber nachdenken, ob man die Sozialversicherungsbeiträge, die in Deutschland ja immerhin 20% des Lohnes betragen für die Arbeitnehmer, deutlich reduziert, abschafft, weil das ist gerade im unteren Lohnbereich wenn von Steuerreduzierung gesprochen wird, aber es spricht keiner von der Reduzierung von Sozialversicherungsbeiträgen für Leute mit niedrigen und mittleren Einkommen. Und da muss man ran, wenn man da rangeht, dann hat man auch keine so viele Aufstocker im Bezug, weil man dadurch deutlich die Nettolöhne erhöhen würde.
Ich möchte da auch noch mal einhaken bei dem, was Herr Krämer, was Sie gesagt haben, in Bezug auf die Aufstocker, also das heißt diejenigen, die dann ergänzend ALG 2 beziehen, ergänzend zu ihrer Erwerbstätigkeit. Sie haben natürlich erstmal recht, wenn man da die Schwellen nach oben setzt, hätten wir unter gleichen Bedingungen deutlich höhere Aufstockerzahlen. Aber da gibt es natürlich auch eine andere Schraube zu drehen, an der man auch meiner Meinung nach dringend drehen muss. Und das ist eben auf Seiten der Erwerbstätigkeit. Das heißt also, wenn wir dafür sorgen, gleichzeitig, dass immer mehr Menschen in eine auskömmlich bezahlte, sozialversicherungspflichtige, wenn möglich Vollzeitbeschäftigung gelangen, dann haben wir Leute, wenn wir gleichzeitig entsprechende Löhne haben, dann haben wir Leute, die das gar nicht mehr nötig haben, auch wenn die Regelsätze steigen.
Ich bin natürlich sehr für auskömmliche Beschäftigung. Aber zwei Dinge. 400.000 dieser Aufstocker, dieser Menschen, die beschäftigt sind und Hartz IV bekommen, machen nur einen Minijob. Von einem Minijob kann man nicht leben, egal wie gut der Betrag ist. Es sind immer nur 450 Euro. Und weitere 400.000 von dieser 1 Million, die ergänzend das Arbeitslosengeld II zu ihrer Beschäftigung kriegt, haben nur einen Teilzeitjob. Und wenn wir wirklich eine Familie eines Alleinverdienenden mit 3 Kindern absichern wollten, allein über die Löhne, bräuchten wir einen Mindestlohn von irgendwas um die 16 Euro. Das können wir nicht machen. Also wir brauchen auch diese Unterstützungskomponente. Ich finde das sehr sympathisch, auch zu überlegen, ob man das nicht über eine Reduktion oder eine spätere Eintritt der Sozialversicherungsabgaben machen kann. Denn momentan ist es ja so, wir knapsen 20% vom Lohn ab und tun dann wieder was draufzahlen. Aber dann muss es natürlich auch die Bereitschaft in der Mitte der Gesellschaft geben für eine zielgenaue Ausweitung der Umverteilung am unteren Rand. Da sehe ich eigentlich Probleme, ob man das politisch wirklich gestemmt bekommt.
Das SWR2-Forum zum Thema die Zukunft der Solidarität. Was wird aus dem Sozialstaat? Mit Georg Krämer, Martin Seeler, Kaiser und Dorothee Spannagel. Und man merkt es jetzt schon, sobald man anfängt, über Sozialpolitik zu diskutieren, verliert man sich sehr, sehr schnell in den Details und man spürt vor allem die Komplexität dieser ganzen Angelegenheit. Alles hängt mit allem zusammen, der Arbeitsmarkt, die Bildung, die Sozialversicherungen und. Vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurück. Im Zentrum der Diskussion steht ja immer der Begriff soziale Gerechtigkeit. Aber schon wenn man das ausspricht, klingt das ja so, als ob es in unserer Gesellschaft auf jeden Fall unsozial und ungerecht zugeht oder nicht gerecht genug jedenfalls. Sind wir ein Staat, und das ist ja manchmal so die Wahrnehmung, sind wir ein Staat, in dem die warmherzige Solidarität durch eine kalte neoliberale Härte ersetzt wurde?
Naja, wenn man die Statistiken zur Ungleichheit anschaut, so ist im internationalen Vergleich, der schneidet die Bundesrepublik relativ gut ab und nicht ganz schlecht. Aber wenn man anschaut, dass die Armutszahlen und die Armutsraten über die letzten Dekaden, so kann man dort ein Ansteigen verzeichnen, was sicherlich damit zu tun hat, dass wir eben unterschiedliche Arbeitsmarktkarrieren haben, unterschiedliche Lebensverläufe haben, die deutlich von der Normalfamilie und dem Normalarbeitsverhältnis abweichen. Dadurch gibt es dort einen Anstieg von Armut über lange Zeit.
Ich glaube, wir haben tatsächlich 2 Entwicklungen, die jetzt, wenn man so will, diesen Bereich, jetzt wenn man auf Einkommen, Vermögen, auf die materiellen Grundlagen geht, die letzten Jahrzehnte, ich sag mal so seit den 90er Jahren kennzeichnen, nämlich tatsächlich, wie schon angesprochen gerade, den Anstieg der Ungleichheit, den wir tatsächlich sehen, vor allem Anfang der 2000er Jahre.
Also das heißt, die Armen werden ärmer, die Reichen werden reicher.
Genau.
Ist das also, nicht zwingend? Okay.
Es ist aber in der Tat so. Also das heißt, wir sehen in der Tat, dass die ärmeren Bevölkerungsschichten immer häufiger arm bleiben. Das ist der zweite Punkt. Also wir sehen nicht nur ein Auseinanderentwickeln der Einkommensverhältnisse, wir sehen auch zum zweiten tatsächlich eine Verfestigung in der Verteilung. Das heißt, Personen, die arm sind oder Haushalten, die arm sind, gelingt es zunehmend weniger, aus dieser Armut zu entkommen. Wer einmal reich ist, das ist die Gegenseite der Medaille, kann zunehmend glücklich sein und sagen, ja, die Chance, das zu verlieren, ist wieder relativ gering. Wir sehen das aber auch, diese Polarisierungstendenzen in einem weiteren Feld. Also das heißt, was Lebensbedingungen angeht, was das Wohnumfeld angeht etwa, dass da Lebenswelten immer mehr auseinanderdriften. Und wir sehen eben, und da kommt aus meiner Sicht ganz klar auch ein Punkt der von Ihnen angesprochenen Ungerechtigkeit mit rein, dass das eben in den letzten Jahren auch passiert, obwohl wir diesen großen wirtschaftlichen Aufschwung haben und obwohl wir quasi jeden Monat neu berichtet bekommen, dass wir Rekordbeschäftigung haben. Und ich glaube, da kann man tatsächlich sagen, das kriegen die Leute auch so mit. Am unteren Ende kommt davon wenig bis gar nichts an.
Ich widerspreche dem gar nicht grundsätzlich. Es ist eindeutig, dass die Ungleichheit der Einkommen heute größer ist als in den 90er Jahren. So, und es ist auch schwieriger für diejenigen, die dauerhaft in Einkommensarmut sind, da rauszukommen. Ich widerspreche der Aussage, die Ärmen werden immer ärmer. Das würde bedeuten, dass die Kaufkraft derjenigen, die in der Gruppe der Einkommensarmen sind, kontinuierlich sinkt. Das ist, glaube ich, eine falsche Aussage. So, jetzt, wir hätten ja gehofft, dass mit der guten Beschäftigungssituation ja, auch die Armutsrisikoquote zurückgeht. Wir haben aber mehr Singles, wir haben mehr Alleinerziehende, wir haben jetzt in großem Maße Menschen aufgenommen aus, also die Flüchtlinge, die erstmal in den Arbeitsmarkt kommen, und wir haben auch 800.000 Studierende mehr als 2007, die natürlich erstmal mit wenig Geld auskommen müssen, ja, also die ohne die gute Arbeitsmarktsituation wäre die Armutsrisikoquote jetzt in den letzten 10 Jahren nicht um 1 Prozentpunkt gestiegen, sondern um mehr. Handeln muss man meines Erachtens natürlich an vielen Feldern. Und ein Feld ist eindeutig die Wohnungspolitik, denn wir sehen, dass der Anteil, den das untere Fünftel ausgibt für Mieten, ja, dramatisch gestiegen ist. Und das sind die wohnungspolitischen Versäumnisse, die wir jetzt erst mit der Aufnahme von Flüchtlingen wirklich realisiert haben, aber die viel länger schon da waren.
Wie stellt sich eigentlich unser Sozialstaat im europäischen Vergleich dar? Sind wir schlechter, sind wir besser als unsere Nachbarn? Herr Seelert-Kaiser, Sie sind für Europa zuständig. Fragen Sie uns das doch bitte mal.
Naja, wenn man anschaut, also wie ich ja schon gesagt habe, wenn man die Einkommensungleichheit anguckt, sind wir nicht ganz unten. Hinsichtlich der Armut sind wir vielleicht im Mittelfeld. Aber was man deutlich sagen muss, ist, dass in Deutschland schwierig ist, offensichtlich durch die Sozialpolitik die Armut zu reduzieren und nicht in dem Maße gelingt, wie es in einigen skandinavischen Ländern gelingt. Das heißt, unsere Sozialpolitik fördert auch einen großen Teil die Leute, die in der Mitte der Gesellschaft stehen oder am oberen Ende. Das kann ja auch Vorteile haben, aber unsere sogenannte Leistungsgerechtigkeit, die auch immer wieder angesprochen wird, ne? Wer länger arbeitet, soll höhere Renten beziehen. Das ist eines der Grundkonstruktionsfehler. Wenn Sie sich angucken, die Armut unter Älteren in den Niederlanden, so ist die deutlich niedriger als in der Bundesrepublik. Das hängt unter anderem damit zusammen, weil es dort eine bessere Grundsicherungssysteme für ältere Menschen gibt. Und ich denke, insgesamt bei der Grundsicherung, auch wenn man an Hartz IV denkt, sind die Einkommensbezüge für Langzeitarbeitslose im Durchschnitt in der Bundesrepublik mit am unteren Ende in ganz Europa. Das heißt, die Leistungen von Hartz IV sind niedriger als in vielen anderen Ländern. Und ich denke, darüber muss man nachdenken. Und da muss man konzeptionell nachdenken und nicht kleine Reformen machen, sondern langfristig nachdenken, inwieweit man es schafft, dann tatsächlich Grundsicherungssysteme zu verbessern und zu stärken.
Was ist denn falsch an dem Gedanken, dass derjenige, der arbeitet, dass derjenige, der sich anstrengt, auch mehr haben soll als derjenige, der das nicht tut?
Ich finde, daran ist nichts falsch. Also die Frage ist natürlich, wie durchbricht man dieses Prinzip? Weil wir haben ja zwei Gerechtigkeitsprinzipien hier. Wir haben das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit, was in Umfragen von der Bevölkerung sehr hoch bewertet wird. Und wir haben das Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit, dass man menschenwürdig leben können muss. Und ich glaube, wir müssen das System so gestalten, dass derjenige, der eine produktive Lebensleistung erbringt, auch mehr hat, als wenn er das nicht täte oder wenn er nicht in die Umlagesysteme einzahlen würde. Wir haben allerdings im Rentensystem ein Äquivalenzprinzip, und wir haben ja auch das Problem, dass wir gar keine einheitliche Altersversorgung haben und dass wir viele Bezieher von Minirenten haben, die durchaus hohe Haushaltseinkommen haben. Also deswegen kriegen wir das im Rentensystem nicht so gut geregelt. Aber wir haben zwei Gerechtigkeitsprinzipien, Leistungsprinzip. Und wir haben natürlich andere Gerechtigkeitsprinzipien auch, aber hier relevant sind jetzt, finde ich, sowohl eine Leistungsgerechtigkeit als auch eine Bedarfsgerechtigkeit.
Andrea Nahles, die SPD-Vorsitzende, die hat heute im Spiegel ein Interview gegeben. Da spricht sie nicht von diesen Prinzipien, sondern sagt eher so, ja, da ist halt ein Gesetz und alle 15 Jahre muss man ja seine Wohnung renovieren und da muss man auch alle Zeit lang mal schauen, ob man nicht mal die Gesetze renoviert. Das scheint mir erstaunlich inspirationslos zu sein. Also wenn wir uns denn schon ein Stück weit einig sind, dass der Sozialstaat so oder so eine Reform verdient, mit welchem Leitgedanken sollte man denn da rangehen?
Unter diesen beiden Leitgedanken, man muss natürlich diesen Aspekt von Leistungsgerechtigkeit, man muss den Aspekt von Bedarfsgerechtigkeit unterbringen. Ich glaube aber, man muss tatsächlich diese Frage der Zukunftsfähigkeit nochmal stärker stellen, wenn man eine Reform des Sozialstaats, und zwar des Sozialstaats in seiner Gänze, unternehmen will, tatsächlich zu gucken, okay, wie können wir, soweit wir es absehen, für Entwicklungen der Zukunft vorsorgen oder vorsehen. Ich sag mal, das schon in der Konstruktion der Reform mit berücksichtigen. Da sind jetzt natürlich, klar, demografischer Wandel gefragt. Da ist natürlich Digitalisierung ein Stichwort. Da ist Migration ein Stichwort. Aber da ist sicher auch natürlich die Frage von Umweltgerechtigkeit, wenn ich es mal so nennen will, natürlich auch etwas, was man berücksichtigen muss.
Und wie soll das gehen, Frau Spannagel? Das sind ja ganz große Trends. Der demografische Wandel sorgt dafür, dass es immer mehr Ältere in Bezug zu Jüngeren gibt. Die Digitalisierung stellt unsere gesamte Arbeitswelt und damit auch die Wertschöpfungsketten auf den Kopf. Und die Ökologie muss im Zusammenhang mit der Wirtschaft gedacht werden, sonst läuft überhaupt nichts mehr. Wir werden alle krank und ja, dann geht es uns auch nicht mehr gut. Also wie kann man das nun hineindenken in eine Sozialstaatsreform? Ist das nicht eine komplette Überforderung?
Ich glaube, es ist sicher eine sehr große Herausforderung, aber wir kommen nicht umhin, das zu machen. Ich glaube, wenn wir bei einer Reform diese Punkte nicht ausreichend berücksichtigen, haben wir nichts, was wir als zukunftsfähiges Konzept tatsächlich umsetzen können.
Digitalisierung. Wir wissen das ja nicht, was genau die Arbeitsmärkte der Zukunft sind. Aber meine und nicht nur meine Vermutung ist, dass die Grenze zwischen abhängiger und selbstständiger Beschäftigung verschwimmen wird oder dass Menschen sehr häufig zwischen unterschiedlichen Beschäftigungsformen hin und her wechseln werden. Und wir haben ein Rentensystem, was sehr stark auf Beiträgen abhängig Beschäftigter fußt. Es wäre durchaus möglich, das Rentensystem für Selbstständige zu öffnen. Dann muss man natürlich irgendwie sich überlegen, was macht man mit den Zusatzbeiträgen, die es dann gibt, jetzt zur Zeit, wo noch niemand praktisch von den Selbstständigen dann, also wo man nicht die korrespondierenden Ausgaben für alte Menschen hat, aber man kann das tun. Und ich halte es für einen Anachronismus, dass wir die Beschäftigungsform, die weit größere Risiken hat als eine abhängige Beschäftigung, nicht sichern. Das wäre zum Beispiel ein Schritt zur Zukunftsfestigkeit im Hinblick auf die Digitalisierung. Ja? Und also, die haben die Herausforderungen benannt, aber sie kommen so als praktisch unbewältigbare große Angstgeschichte. Und wenn wir ein soziales und produktives und innovatives Land bleiben, dann gibt es doch irgendwie auch Möglichkeiten, das zu bewältigen. Ja, und die Umwelt ist heute besser als vor 3 Dekaden. Was wir nicht schaffen, ist den Gasmüll zu reduzieren, den wir in die Atmosphäre lassen. Aber unsere nationale Umwelt ist deutlich gesünder.
Ich möchte da nochmal kurz auf die Digitalisierung zurückkommen. Ich denke, es ist zwar eine Herausforderung, aber ähnlich wie Herr Krämer sehe ich das auch weniger dramatisch. Ich möchte nur an die verschiedenen Rationalisierungswellen der 80er oder 90er Jahre dran erinnern, wo auch die Arbeit ausgegangen ist, wo man in den 80er Jahren von Maschinensteuern sprach, etc. pp. Also man sollte die Digitalisierung als Chance begreifen und auch als Chance begreifen für den Sozialstaat. Zum Beispiel die Nutzung oder die Einführung einer europäischen Karte für soziale Sicherheit wäre vielleicht sicherlich etwas, womit man auch viele Probleme der mobilen Arbeitnehmer in Europa lösen könnte, die jetzt viele Monate, unter anderem 9 Monate darauf warten, damit ihre Anträge bearbeitet werden können, etwa von der Familienkasse Nordbayern. Dieses ist skandalös und mit einem Schritt zur Digitalisierung in der Sozialverwaltung würde man da große Schritte leisten.
Inwieweit gibt es denn schon Vorbilder oder Modelle, die auf dem Tisch liegen, wo man sagen könnte, diese wären für uns hier in Deutschland auch anwendbar, überprüfbar und durchführbar?
Es kommt immer darauf an, welche Dimensionen Sie ansprechen. Zum Beispiel bei der Herausforderung Demografie, die ja vorhin auch angesprochen wurde. Da ist in Deutschland, hat man das Gefühl, dass jeder zweite Arbeitnehmer ein Dachdecker sei und man irgendwie die Altersgrenze nicht anheben könne, beziehungsweise darüber Überlegungen anstellen kann, dass man das automatische Verrentungsalter vielleicht abschafft als ersten Schritt, sodass Leute dann auch länger arbeiten können oder dieses automatisch der Demografie anpassen. Wir haben ein Verrentungsalter, was nach wie vor sich weitgehend auf Bismarck zurückgeht, ein bisschen angehoben würde. Aber wenn wir über Anhebung und über Demografie sprechen, sprechen wir ja für Entwicklung in 20 Jahren. Es geht ja nicht darum, dass morgen die Leute länger arbeiten sollen, sondern es geht um eine schrittweise Anhebung und dort auch den Menschen tatsächlich einen aktiven Übergang zu ermöglichen. Und die Leute, die länger arbeiten wollen in den Arbeitsplätzen, die sie jetzt haben, wäre es schön, wenn man diese Möglichkeit ihnen bieten würde, was es zum Beispiel in den USA und Großbritannien gibt.
Aber es gibt nicht mal den Ansatz einer Diskussion hier in Deutschland, so etwas umzusetzen. Oder doch eher nur in Fachzirkeln. Oder ich meine nicht unter den Parteien. Die Volksparteien sind damit noch nicht hervorgetreten.
Also immerhin hat die Franz Müntefering den Mut gehabt, das Renteneintrittsalter anzuheben. In einer langen Übergangsphase ist klar, anders kann man das nicht machen, weil es keine politische Akzeptanz hat. Aber er hat es gemacht und es gab wahnsinnigen Widerstand, es gab Debatten dazu. Und mittlerweile haben zwar diejenigen, die damals dagegen waren, nie gesagt, naja, ist schon okay, aber sie kämpfen jetzt gegen eine Rente mit 70. Also diese Debatten hat es gegeben. Das Problem scheint mir zu sein mit den internationalen Modellen. Ja, wir müssen unseren Sozialstaat weiterentwickeln und das ganze System ist sehr fahrtabhängig. Ja. Und insofern kann man natürlich von anderen Ländern lernen, aber wenn man genauer hinguckt, ja, dann haben die anderen Länder ja doch ziemlich ähnliche Probleme, also kämpfen in gleicher Weise, wie sie Alterssicherung und Demografie zusammenkriegen, wie sie Bildungsarmut überwinden und so weiter. Ja. Sodass letztlich, ja, ich bleibe nochmal dabei, diese Reform Stückwerk sein wird. Und wenn die Frau Nahles sagt, man muss Hartz IV jetzt nach 15 Jahren renovieren, die Handwerker in diesem Gebäude waren die ganze Zeit drin. Und das scheint mir bei so komplexen Gesetzen auch völlig normal zu sein.
Zur Zukunft der Solidarität und dem Sozialstaat diskutieren im SWR2-Forum Georg Krämer, der ehemalige Generalsekretär des Caritasverbandes, Professor Martin Seeleib-Kaiser, Politikwissenschaftler an der Universität Tübingen und Dorothee Spannagel vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Worüber wir noch nicht gesprochen haben in dieser Runde, das ist der Punkt Bildung. Es gibt genügend Stimmen, die sagen, Bildung muss unbedingt im Zusammenhang auch mit allen sozialen Fragen gedacht werden. Es zeigt sich in Deutschland, dass die Bildungsbiografie sehr abhängig ist von der Einkommensherkunft. Also arme Kinder schaffen es nicht nach oben. Die Kinder aus Akademikerhaushalten schaffen das sehr wohl. Da hat sich etwas verfestigt. Inwieweit meinen Sie, dass man auch die Bildungsfrage in diesem Kontext einbinden kann und oder muss?
Ich glaube, ganz unbedingt. Also wir kommen auf keinen Fall drum herum, uns dem zu stellen. Und wenn wir jetzt die ganze Zeit über Sozialpolitik und Sozialstaat reden, ist es ja auch sehr interessant, dass in vielen anderen Ländern Bildungspolitik automatisch dazugezählt wird. Nur in Deutschland gibt es da eine, ich sag mal, etwas seltsame Trennung, dass man das immer so auseinander dividiert. Ich glaube tatsächlich, wenn wir ganz viele Punkte nachhaltig angehen wollen, ist Bildung der entscheidende Schlüssel, um das zu machen. Also gerade, Sie haben das mit der Armut angesprochen, mit den enormen Bildungsungleichheiten, die wir haben. Also dass Kinder häufig nur den Bildungsabschluss realisieren können, den ihre Eltern hatten, unabhängig von den tatsächlichen Begabungen. Und ich glaube, wenn wir da nicht ansetzen, vergeben wir unwahrscheinlich viele Chancen und unwahrscheinlich viel Potenzial, auch die Situation nachhaltig zu verbessern hier.
Ich denke, ein weiterer Schritt in diesem Bereich ist auch, wenn man tatsächlich die Kinderbetreuung noch weiter verbessert und die auch als Teil des Bildungssystems betrachtet. Da hat es ja in den letzten Jahren schon gerade auch in der Bundesrepublik enorme Fortschritte gegeben. Aber dennoch gibt es die relativ hohen Kosten, zum Beispiel hier in Baden-Württemberg in einer Gemeinde ganz in der Nähe von Tübingen. Da zahlt man für einen Ganztagsplatz von unter Dreijährigen 500 Euro, unabhängig vom Gehalt der Eltern. Das kann nicht sein. Also damit verbaut man Bildungschancen und verbaut man auch die Möglichkeit zur Beschäftigung beider Elternteile, wenn man eben zu wenig und zu teure Ganztagsplätze zur Verfügung stellt. Das Gleiche gilt, wenn die Kinder dann zur Schule gehen. Das ist in Deutschland nach wie vor, auch wenn es sowas gibt wie verlässliche Grundschulen oder Schulen, die bis 1 Uhr verlässlich dann tatsächlich sind. Man braucht Ganztagsschulen. Ganztagsschulen heißt dann auch, dass die Kinder viel mehr, einen viel längeren Schultag haben, aber an diesem Schultag auch mehr Zeit haben zu lernen und auch die Freizeit zu gestalten. Es ist in fast in vielen anderen Ländern gang und gäbe und in Deutschland nach wie vor ein Problem, auch gerade auch die Nachmittagsbetreuung dann mit diesen Halbtagsschulen. Und von daher, Ganztagsschulen wäre ein wichtiger Schritt. Zudem wäre es auch zu überlegen, dass man in der Bundesrepublik Deutschland so etwas einführt, was es in Skandinavien gibt. Das sind sogenannte Study Grants. Das heißt, unabhängig vom Einkommen der Eltern bekommt jede Studierende eine bestimmtes Unterhaltsgeld vom Staat ausgezahlt, damit diese Person studieren kann. Die geringen Studiengebühren, die hier vor Jahren dazu zu massiven Debatten in der Bundesrepublik geführt haben, die schrecken Arbeitnehmer oder Arbeiterkinder nicht von notwendigerweise vom Studium ab. Was Leute tatsächlich teilweise vom Studium abhält, sind die extrem hohen Unterhaltskosten. Wenn man da mehr Gleichheit schafft, dann wäre das ein großer Schritt.
Könnte man auch natürlich mit noch Reformschritten im BAföG. Ich will nur dazu sagen, es ist ja da in dem Bereich schon einiges geschehen. Ich bin wie Frau Spannagel dafür, Bildungspolitik und Sozialpolitik zusammenzudenken. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Aspekt der Gerechtigkeit gucken, dann sollten wir stärker unser Konzept von Gerechtigkeit um das Prinzip der Befähigungsgerechtigkeit ergänzen. Wie schaffen wir Bedingungen, dass alle Bürgerinnen und Bürger, alle Kinder, aus welchen Schichten auch immer, ihre Potenziale entfalten können? Ja?
Welche Chancen haben denn jetzt Hartz-IV-Kinder?
Naja, also Vorsicht. Also eine Alleinerziehende, die eine Teilzeitstelle hat und auf ergänzendes Arbeitslosengeld II angewiesen ist. Das gilt in der Statistik als Hartz-IV-Familie, aber möglicherweise macht sie ihre Erziehung genauso gut und liest dem Kind vor und so weiter und kommt irgendwie die paar Jahre, wo sie in der Situation darum ist, rum. Wir dürfen nicht alle Familien, die ergänzende Hilfen kriegen, als prekäre oder gescheiterte Familien ansehen. Aber natürlich, dauerhaft in Armut zu sein, belastet Familien, ja, und hat natürlich dann auch negative Auswirkungen für die Sozialisation der Kinder. Das ist unstrittig. Und natürlich würden materielle Hilfen helfen. Eine einkommensabhängige Kindergrundsicherung würde die materielle Situation dieser Familien erleichtern. Aber es geht natürlich auch um Infrastruktur in Kindertagesstätten und in der Schule, um Benachteiligungen abzubauen.
Genau, und dazu bedarf es tatsächlich von diesen Ganztagsstellen, damit nämlich auch Einelternfamilien tatsächlich, wenn sie die wollen und die Chance haben, ganztags zu arbeiten. Dieses besteht in der Bundesrepublik häufig nicht, da die Betreuungszeiten selbst auch bei Ganztagsplätzen noch zu kurz sind. Aber in der Regel gibt es sogar noch in einigen ländlichen Bereichen Ganztagsplätzen, wo die Kinder mittags nach Hause geschickt werden, damit die Mutter Essen kochen kann. Also das ist keine Ausnahme. In Baden-Württemberg gibt es das schon.
Ja. Also ich habe das nicht mehr erlebt. Also das ist dann ein Steinzeitkonzept.
Aber das gibt's noch. Ich habe das auch erst vor kurzem wieder gehört.
Also wir sprechen jetzt alle aus teilnehmender Beobachtung, oder?
Ja, okay. Ja, das war, als meine Kinder im Kindergarten waren. Ja, gut, ja. Aber es scheint sowas noch zu geben.
Es gibt so etwas noch, und das ist gerade im ländlichen Raum ist das wirklich problematisch, weil dann die einen Eltern tatsächlich oder auch wenn es beide Eltern gibt, die arbeiten gehen wollen, nicht arbeiten gehen können. Und wenn wir davon sprechen, dass wir mehr Gerechtigkeit haben wollen, dann müssen wir doch wenigstens den Leuten, die arbeiten wollen, die Möglichkeit geben, dass sie dieses auch können.
Und
das
unstrittig.
Ist auch, ne? Und von daher ist da tatsächlich noch Handlungsbedarf. Genauso ist Handlungsbedarf, und das ist auch eine Sache, die nach wie vor auf dieses männliche Ernährermodell in der Bundesrepublik abzieht, wenn es während der Sommerferien keine vernünftigen Betreuungsmöglichkeiten für Kinder gibt. Ne? Das ist ja, welcher Arbeitnehmer hat denn so viel Urlaub, dass er sich das überhaupt leisten kann, also während der Schulferien nicht zu arbeiten. Also da gibt es erheblichen Bedarf, gerade im Bereich der sozialen Dienstleistungen, um Chancengleichheit herzustellen.
Also die großen Fragen lösen sich quasi automatisch, wenn man einfach in den kleinen Institutionen da und dort was im Detail verändert, andere Regeln aufstellt, die Öffnungszeiten verlängert und dergleichen. Das ist ein interessanter Gedanke. Müssen wir uns vielleicht doch mehr um die Praxis kümmern und weniger um den großen Wurf?
Ich glaube, man braucht beides. Man braucht ja eine Vorstellung über die Weiterentwicklung des Systems. Ja, finanzielle Nachhaltigkeit, stärkere Elemente von Befähigung, Bewältigung des demografischen Wandels. Aber man braucht natürlich auch Handlung vor Ort. Es gibt Kreise in Deutschland, da scheitert jedes 10. Kind in der Schule, kriegt keinen Abschluss. Und es gibt andere Kreise, da scheitert jedes 50. Kind in der Schule. Man kann also durchaus handeln, und es kommt natürlich auf das Handeln auch vor Ort an.
Was halten Sie denn von so ganz großen Entwürfen wie dem bedingungslosen Grundeinkommen? Es scheint sich keine Mehrheit dafür zu ergeben in der politischen Landschaft, und doch ist das ein Vorschlag, der immer wieder diskutiert wird.
Ich denke, das ist ja das, worauf ich schon abzielte, wenn ich sage, dass die Grundsicherungssysteme verbessert werden müssen. Ich sehe das ganz genau, dass es dafür politisch zurzeit keine Mehrheiten gibt, weil gerade auch in der Sozialpolitik sich häufig pfadabhängig entwickelt.
Aber wir sind ja keine Politiker hier. Wir sind
deshalb, ich wollte ja nur
frei
sagen.
Frei unserer Meinung, was halten Sie praktisch davon?
Ne, also ich finde das praktisch sehr gut, und das müsste man in Schritten vielleicht umsetzen. Vielleicht wäre es ja ein Schritt, dorthin zu kommen, wenn man zunächst einmal ein bedingungsloses Grundeinkommen Grundeinkommen für Ältere einführt, dann hat man da gar keine Diskussion mehr über Altersarmut. Man kann das mit einem Satz machen. Das wäre eine Idee, die in Deutschland sehr schwierig umzusetzen ist. In anderen Ländern ist die mehr oder weniger umgesetzt, wenn Sie an die Niederlande denken.
Gut. Ich habe da eine völlig konträre Meinung dazu. Ja, auch ein bedingungsloses Grundeinkommen für Ältere müsste die Einkommens- und Vermögenssituation berücksichtigen. Sonst würden wir nämlich unser knappes Geld Menschen geben, die keine Unterstützung brauchen. Und die Konzepte eines allgemeinen bedingungslosen Grundeinkommens von etwa 1.000 Euro pro Person, wie sie etwa der Ökonom Thomas Strauper vorschlägt, klappen nur, wenn wir, und das ist sein expliziter Vorschlag, wenn wir auf den Sozialstaat, wie wir ihn heute kennen, verzichten. Und ich sag mal, Hartz IV für alle, bei Verzicht auf den Sozialstaat finde ich kein attraktives Modell.
Frau Spannagel?
Ja, ich stehe auch diesem ganzen Diskussionen um das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich sehr skeptisch gegenüber. Muss man sagen, das ist jetzt ja auch so ein Riesentopf. Also da wird ja alles Mögliche heutzutage unter diesem Stichwort diskutiert. Vielleicht, wenn man das so ganz kurz einordnen will, gibt es neoliberale Modelle, die ganz explizit darauf abzielen, den Arbeitsmarkt weitgehend zu deregulieren, die auch häufig gar nicht eine Leistungshöhe beim bedingungslosen Grundeinkommen annehmen, vor der man wirklich ernsthaft leben kann, sodass de facto dann doch ein Arbeitszwang in irgendeiner Form gegeben wäre. Die eine Seite, neoliberale Modelle, und die andere Seite, die sogenannten emanzipatorischen Modelle, die manchmal so ein bisschen daherkommen wie so eine Art Schlaraffenland, die einem wirklich sagen, ja, wir brauchen, lass es 1.500 Euro sein in manchen Modellen, und die dann davon ausgehen, dass man trotzdem den Sozialstaat erhalten kann. Da wäre ich sehr skeptisch, ob das finanzierbar ist. Aber ich sehe tatsächlich, wie das, was Herr Krämer gerade gesagt hat, die Gefahr, dass wenn, und das ist in den meisten Modellen eben vorgesehen, dass das bedingungslose Grundeinkommen den Sozialstaat im Wesentlichen ersetzt. Das halte ich für sehr bedenklich. Und vielleicht ein Punkt nur, der Sozialstaat, wie wir ihn jetzt in Deutschland haben, ist, wenn man so will, ja sehr viel institutionalisierte Solidarität, die so festgeschrieben ist. Und ich denke, das würde uns damit auch verloren gehen, dieses Element der Solidarität.
Ist dieser Sozialstaat, den wir jetzt haben, in all seinen vielen Facetten, und einige konnten wir hier in dieser Sendung in SWR 2 im Forum ansprechen, ist der eine gute Basis für die Zukunft? Also brauchen wir nur einen überschaubaren Reformaufwand oder knirscht es schon in der Struktur?
Ich denke, es knirscht in der Struktur, auch wenn man an die Mobilität in der Europäischen Union denkt. Da haben wir so etwas, was die soziale Koordinierung heißt. Dieses funktioniert in der Regel nicht, gerade für Leute, die Arbeit suchen in der Europäischen Union und aus ärmeren Regionen Europas kommen, die hier in der Regel keinen Anspruch auf Sozialhilfe oder Hartz IV haben, die, wenn sie ihre Arbeitslosenversicherungsleistungen exportieren, wenn man aus Rumänien kommt, kann man etwa 27 Euro die Woche exportieren, und von 27 Euro die Woche kann man bekanntlich in der Bundesrepublik nicht leben, und daher haben wir bestimmte Probleme, die auftauchen. Entsprechend muss man, wenn man über die Zukunft des Sozialstaates nachdenkt, auch über die Zukunft Europas nachdenken und wie man dort zu einer Lösung kommt und etwa wie man eine europäische Mindestsicherung für Arbeitssuchende einführt. Ansonsten brauchen wir nicht von dem Arbeitsmarkt und Freizügigkeit in Europa sprechen, sondern dann sprechen wir davon von ausbeuterischen Bedingungen, die wir an vielen Orten sehen, weil es eben keine Mindestsicherung für EU-Bürgerinnen und EU-Bürger gibt. Und das andere Teil, was man auch noch überdenken muss, wenn man an die Zukunft denkt und an Europa denkt, ist, dass wir ein europaweites System zur Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme brauchen, die man vielleicht in dem sogenannten europäischen Sicherungsmechanismus einbaut, wonach es dann auch Leute, wenn es zu asymmetrischen Schocks in Europa kommt, in Griechenland eben die Krebsbehandlung nach wie vor gewährleistet werden kann und nicht eingeschränkt werden muss aufgrund von Haushaltskürzungen. Also dort brauchen wir dringend in Europa ein automatisches Stabilisierungssystem für die soziale Sicherung. Ansonsten kann man Zukunft in Europa nicht denken.
Und ich sehe schon, Fortsetzung folgt zu diesem SWR2-Forum, die Zukunft der Solidarität, was wird aus dem Sozialstaat? Es diskutierten Professor Martin Seeleib-Kaiser, Politikwissenschaftler an der Universität Tübingen, Dorothee Spannagel vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung und Professor Georg Krämer, Volkswirt und ehemaliger Generalsekretär des Caritas-Verbandes. Am Mikrofon war Thomas Ihm.